Der März war unruhig und auch das Depot hat Federn gelassen. Nun gut, gehört dazu. So ein Quartalsende ist aber auch immer ein sehr guter Moment, Bewertungen auf Basis verarbeiteter Quartalszahlen anzuschauen. Und da wird's interessant. Hättet ihr gedacht, dass Hochtief auf Basis der 2027er Schätzungen höher bewertet ist als Alphabet? Ist so. Und trotzdem verändere ich nicht nur bei Hochtief etwas, sondern trenne mich auch von Alphabet und kaufe zum ersten Mal Microsoft. Die Aktie war mir lange Zeit zu teuer. Nach dem Rücksetzer um ein Drittel ist sie jetzt aber die günstigste der vier heute besprochenen Titel. Sogar günstiger bewertet als die McDonald's-Aktie, die bei euch zuletzt auffällig beliebt war. Vier Aktien, vier Entscheidungen, natürlich alle diskutabel und gerade bei McDonald's warte ich auf einen echten Überzeugungskäufer unter euch, der mir das mal erklärt. Aber bevor wir einsteigen, kommen wir zunächst zu den Risikohinweisen von Christian Birühl, Chief Economist von Scalable Capital.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nach diesem letzten Monat hätte es die Risikohinweise vielleicht gar nicht nochmal separat gebraucht. Denn nicht nur ich bin hier in Kabarete ein bisschen gerupft worden. Bei mir war es heute der Friseur, der mit der Maschine ein bisschen übermotiviert war. Auch an den Märkten wurde kräftig gerupft. Aus komplett anderen Gründen. Da war es kein Friseur, der ein bisschen übermotiviert war. Da war es ein anderer Herr, der ein bisschen übermotiviert war und sich über so ein paar Konsequenzen seines Handelns mal wieder nicht so ganz im Klaren war. Das hat zur Folge gehabt, dass nicht nur der DAX, sondern auch andere Indizes relativ deutlich gefallen sind. Der DAX aus einer am Monatsende quasi nahe Allzeithochsituation dann relativ schnell unter die 200-Tage-Linie gefallen ist und von da aus ausgehend auch noch mal weiter an Wert verloren hat. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 24.100 Punkten. Also da ist ein relativ kräftiges Aufholpotenzial erstmal abzuarbeiten. Und wer sich das Ganze auch noch mal ein bisschen ausführlicher angucken will, vergangene Woche haben wir bei DZB Media einen charttechnischen Quartalsausblick mit Jörg Scherer gemacht. Und bei dem kann ich einfach mal als ein Extrakt mit herausnehmen, dass der Mann, mit dem ich seit über 17 Jahren zusammen Veranstaltungen mache, nämlich Jörg Scherer, dass der in meinen Augen noch nie so ein negatives Gesamtbild für die technische Lage an den Kapitalmärkten hatte. Unter anderem im Übrigen auch für den deutschen Aktienindex, aber auch für den S&P 500. Also von technischer Seite sieht es da nicht gut aus und was an fundamentalen Nachrichten kommt, das seht ihr ja ohnehin. Aber in den letzten vier Wochen war gleichzeitig nicht alles schlecht. Und was Gutes kam ausgerechnet von einer Adresse, wo man sich eigentlich fast schon abgewöhnt hat, etwas Gutes zu erwarten. Die Rede ist in der Tat vom Bundesfinanzministerium. Unser Bundeslars, der Finanzminister Lars Klingbeil, hat etwas Neues vorgelegt aus seinem Ministerium, kommt in der Tat etwas, was lange angekündigt war, was in den letzten Verfeinerungen dann zu etwas geführt hat, was man auch in den letzten Jahren sehr, sehr selten erlebt hat. Im Rahmen des sogenannten Struction-Verfahrens kommt ja nichts aus einem Parlament so raus, wie es reingegangen ist. Das traf auch hierzu. Allerdings gab es diesmal für Anleger nochmal deutlich Verbesserungen. Ich will heute nicht auf das neue Thema des Altersvorsorgedepots eingehen. Wir haben dafür noch genug Zeit. Aber ich will euch zumindest dazu animieren, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, euch beispielsweise mal mit dem Altersvorsorgerechner bei Scalable zu beschäftigen. Ich habe mal hier die Werte für mich selber eingegeben. Also 150 Euro monatlicher Beitrag, das ist die Förderungsgrenze, die es dann gibt. dann das Ganze nochmal mit dem Bruttojahreseinkommen in Übereinstimmung gebracht. Also hier, dass es ein Einkommen gibt von über 57.000 Euro im Jahr, Geburtsjahr, weswegen dann eben auch für mich ausgerechnet wird, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Aber diese 150 Euro, die ich dann ab dem 01.01.27 anfangen würde, ich muss mir ja selber noch genau angucken, dort einzuzahlen, die werden dann im Rahmen dieses Verfahrens zu einer monatlichen Rente von kalkulatorisch 542 Euro. Setzt sich zusammen, dieser Gesamtbeitrag, der eine staatliche Förderung von 983 Euro enthält, aus meinem Eigenanteil von 1.800, also 150 mal 12. Mehr wird nicht gefördert und hier wird eben in Höhe von 540 Euro gefördert, nämlich in der Zulagenstufe 1 insgesamt dann 50% Aufschlag, also auf 360 Euro gibt es dann 180 obendrauf und in der Grundzulagenstufe 2 gibt es nochmal 25% auf weitere 1.440 Euro, mithin 360 Euro und dann gibt es auch noch die unterstellte Reinvestition meines Steuervorteils. So, das alles zusammen bedeutet, dass ich eine Förderung aus diesem Ansparverhalten von 983 Euro bekomme. Und das bedeutet, dass bis zu meinem 66. Lebensjahr, was ja zu meinem eigenen Bedauern gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegt, also zumindest ist es nie mehr so weit weg, dass ich sage, ja, das hat ja die Ewigkeit Zeit. Nee. Da liegt es eben, aber daraus können dann 542 Euro monatliche Auszahlungen werden, wenn die von mir erwartete Nettorendite, die ich hier angegeben habe, von 9% zutrifft. Wenn die beispielsweise nur in Anführungsstrichen bei 6% liegt, sinkt diese zusätzliche Auszahlung von 374 Euro, was mal wieder sehr, sehr deutlich macht, dass es ganz gut ist, wenn Menschen in meinem Alter auch an anderer Stelle schon finanziell vorgesorgt haben. Und damit ihr jetzt gar nicht großartig darauf wartet, wie die da so weitermachen und wie das hier so weitergeht mit dem, was von der Bundesregierung abrufbar und in vielen Artikeln besprochen ist. Und natürlich wird es dann auch eine Sendung geben, wo Christian und ich uns mal wieder darum kabbeln werden, ob man wirklich ausschließlich in den Scalable All-Country World investieren sollte und damit einen hohen US-Anteil von jenseits der 60%-Marke akzeptieren sollte oder ob es vor dem Hintergrund, dass es ja auch um eine lange Investition in die Zukunft geht, bei der man nicht wirklich qualifiziert einschätzen kann, ob sich diese US-Überlegenheit an der Kapitalmarktentwicklung auch in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren so fortsetzt, weswegen man vielleicht auf eine breitere Diversifikation setzen sollte. Und der eine oder die andere von euch wissen ja, dass ich da als Beimischungsprodukt sehr, 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 sehr viele Stücke auf den MSCI World X USA halte. Und den kann man dann beispielsweise in einer 50 Euro Beimischung hoffentlich dazu packen, während man in den anderen ETF 100 Euro packt. Und genau damit solltet ihr jetzt, wo es das Altersvorsorgedepot absehbar gibt und wo es auch absehbar dann eine Lösung von Scalable oder wem auch immer, ja, wenn ihr eine andere Vorliebe habt, dann macht das da. Wir werden es da natürlich hier aufsetzen. Wenn ihr das macht, dann nach Möglichkeit so euch aufstellen, dass ihr sehr, sehr kostengünstig investiert und dann eben auch entsprechend diversifiziert investiert seid. Das also als eine sehr, sehr seltene Lobhudelei in Richtung Berlin. Und wer jetzt sagt, nach dem Motto, da wäre aber noch mehr gegangen, dann sage ich, ja, natürlich wäre da mehr gegangen. Aber vor allen Dingen wird mit etwas aufgehört, das nämlich in den letzten Jahren viel, viel weniger gemacht wurde und hier endlich mal aus meiner Sicht gute Sache auf den Weg gebracht wird, ein guter Startschuss abgefeuert wurde und jetzt liegt es eben an euch, das umzusetzen und deswegen geht selber in euer Trainingslager, geht selber ins Trainingslager für die private Altersvorsorge und wartet erst gar nicht darauf, bis ihr damit loslegen könnt, sondern legt euch schon heute euren eigenen Sparplan beispielsweise in diesem ETF ein. Es geht eben sehr, sehr einfach. Ihr braucht hier nur selber raufklicken, gebt euren Betrag ein, dann wird entweder von eurem Konto abgebucht oder von eurem entsprechenden Guthaben bei Scalable abgebucht. All das geht, könnt ihr sehr, sehr einfach machen. Aber gewöhnt euch jetzt schon mal an die 150 Euro und vielleicht ist es euch dann möglich, ab Januar 27 nicht nur in Anführungsstrichen die 150 Euro zur Seite zu packen, sondern vielleicht seht ihr auch noch, dass 50, das 100, das 150 Euro mehr für euch auch möglich sind. Vielleicht braucht ihr dieses Trainingslager auch gar nicht mehr, weil ihr ohnehin schon mehr als 150 jeden Monat zur Seite packt. Dann ist eben ab Januar nur wichtig, dass 150 Euro in dieses geförderte Thema reingeht. Weil wenn ihr 1.800 Euro im Jahr spart und ihr einen knappen Tausender durch Zulagen von der Bundesregierung oben drauf bekommt, dann macht ihr das natürlich, oder? Wenn ihr das nicht macht, schreibt das mal gerne in die Kommentare, was es aus eurer Sicht an Argumenten gibt, die gegen ein Starten dieses Altersvorsorgedepots für euch sprechen. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, dazu was zu lesen und vielleicht fällt euch ja etwas ein, was ich in der Urlaubsoberflächlichkeit bisher noch nicht gelesen habe. Ansonsten ist zum Ende März natürlich wieder der Blick ins komplette Depot ein Thema. Diesmal in der Ansicht, dass ich den Gesamtbetrag wie üblich zeige. Hier sind es 375.533 Euro. Das ist der Betrag, den wir dann also einloggen und auf der entsprechenden Grafik auch zur Anzeige bringen. Das ist verglichen mit den 402.302 Euro. Natürlich ein spürbarer Schluck weniger, 6,7% in etwa weniger. Und das ist gegenüberzustellen einem Minus von ungefähr 6,2%, die der Scalable MSCI oder Country World als quasi Benchmark für ein Aktienportfolio eben seit der letzten Depotaufzeichnung, die ich am 25. Februar in Frankfurt getätigt habe, abgegeben hat. Also hier eine leichte Underperformance gegenüber der breiten Aufstellung, was nicht etwa an den DAX-Investments liegt, die ich ja beim letzten Mal getätigt habe. Die Gruppe meiner DAX-Investments hat aktuell einen Wert von 22.543 Euro, also ganz aktuell am, was haben wir heute, den 30.03. Jetzt ist 20.38 Uhr deutscher Zeit. Bei mir in Kabarete ist es ja gerade freundliche 14.38 Uhr. Aber hier ist es eben so, dass man das Ganze, dass ich das Ganze ja immer mit dem DAX auch vergleiche. Und ihr erinnert euch, ich es quasi so auf das Level der Höhe vom DAX selber gebracht habe. Also das Investment damals war eben auf dem, in etwa auf dem Stand des DAX damals. Und aktuell ist es so, dass der DAX jetzt gerade von der BNP indiziert wird bei 22.452 Punkten. Bei mir ist es so, dass 22.546 Punkte stehen. Also hier gibt es eine leichte Outperformance der 10 DAX-Werte von mir, trotz ein paar Enttäuschungen in dem letzten Monat, muss man auch dazu sagen. Also wenn ich mir jetzt mal hier die Monatsperformance angucke, dann ist insbesondere meine Neuaufnahme von Adidas mit einem 15-prozentigen Minus schlecht gestartet, zumal ich ja auch die Allianz dafür aufgelöst habe, was einige in den Kommentaren vergessen haben, die sich darüber gewundert haben, wie kann man denn so einen tollen Titel wie die Allianz abgeben? Wenn ihr euch das letztes Mal gefragt habt, schaut bitte nochmal in der Aufzeichnung vom letzten Mal auch nach, weil da habe ich versucht darzustellen, dass ich mich ja nicht gegen eine Allianz per se entschieden habe, sondern die Allianz deswegen rausgenommen habe, weil ich eben auch noch in zwei andere Versicherungsaktien, nämlich zum einen in der Münchner Rück und zum anderen in der Hannover Rück über das Vehikel Talangs investiert bin und mich damit eben ganz wohl fühle. Hier hat jetzt ein bisschen geholfen, dass die BASF-Aktie natürlich in den letzten Wochen eine absolute Outperformer-Aktie war. Und das führt dann auch dazu, dass in der Gesamtbetrachtung jetzt ein kleines Plus gegenüber dem DAX selber zutage getreten ist. Wobei zur Fairness auch dazu gehört, dass ich zwischenzeitlich 300 Punkte oder 300 Euro, je nachdem, wie man das betrachtet, hinten lag aufgrund dieses vom Timing her etwas ungünstigen Einstiegs bei Adidas, wobei ich den Kursabschlag nach den Zahlen, die dann nochmal bekannt gegeben wurden, für komplett übertrieben halte und mich mit dem Investment generell sehr, sehr wohl fühle. Also schaut euch vielleicht die Argumentation pro Adidas aus dem Vormund auch nochmal an und prüft für euch selber, ob das vielleicht auf dieser ermäßigten Basis auch für euch etwas ist, was in Frage kommt. Ich fühle mich mit dem Investment und mit der Aufstellung dieser 10 DAX-Positionen im Moment jedenfalls weiterhin sehr wohl. Vergleichsweise gut geschlagen, zumindest im Vergleich zur Entwicklung beispielsweise der Benchmark-Anlage des MSCI All Country World, haben sich die Tabakwerte, die haben um 3,5% nachgegeben, von über 62 auf unter 60.000, 3,5, also eine relativ geringe Abnahme. Wenn man berücksichtigt, dass Japan Tobacco in den letzten Tagen auch eine Dividende von bei mir angekommenen 220 Euro überwiesen hat, dann reduziert sich dieses Minus von 3,5 sogar auf 3,2. Also von daher zeigt sich hier, dass diese defensiven Werte dann zwar auch schwanken, aber in der Betrachtung des letzten Monats relativ moderate Bewegungen gezeigt haben. Unter anderem auch mit einer Philip Morris, die ich ja verschiedentlich auch deswegen für mich als nicht aufstockenswert beschrieben habe, weil sie mir relativ zu den anderen Werten einfach zu teuer ist. Aber seit Kauf gleichzeitig auch immer noch die Aktie ist, die am stärksten prozentual zugelegt hat. Also von daher, mit der Aufstellung fühle ich mich weiterhin sehr, sehr wohl und freue mich vor allen Dingen auch darüber, dass zu dem Tabakportfolio bis Ende 2026 dann eben auch noch eine Investition in Gesundheitsaktien in einer Größenordnung vom Investment von 45.000 Euro hinzukommen wird. Dennoch ist es so, dass dieses Depot ja ein bisschen schwächer abgeschnitten hat als die Benchmark-Anlage und man da eben auch mal gucken muss, woran hat es gelegen. Und da kommt man dann relativ schnell zu einem Ergebnis, vielleicht mal einen Blick auf die Immo-Aktien zu werfen und dabei insbesondere auch auf die Internetwerte in diesem Depot, denn die haben im letzten Monat partiell miserabel abgeschnitten. 3 der 4 dort enthaltenen Aktien haben verloren, eine Airbnb recht moderat mit 5,5%, eine Scout mit 8% schon ein bisschen stärker, aber für den DAX-Wert quasi unterproportional. Der DAX hat im letzten Monat ja selbst etwa 10,6% verloren und der absolute Underperformer auch schon seit längerem ist eine Hypoport-Aktie. Was ich mir aufgrund der Positionierung dieses Unternehmens und der langfristigen Aussichten gar nicht so richtig erklären kann, muss vor dem Hintergrund da nochmal einsteigen. In der Gesamtbetrachtung laufen die Immo-Aktien aber trotzdem recht zufriedenstellend, was eben auch daran liegt, dass eine Aktie maximal 100% verlieren kann, aber eben deutlich mehr als 100% gewinnen kann. Und das gelang beispielsweise in den letzten Monaten sehr, sehr schön einer Hoch-Tief-Aktie, die seit dem Kauf hier eben ein sehr, sehr erfolgreiches Investment war und ich dieses gleichzeitig auch schon reduziert habe. Im Dezember 2025 habe ich ein Drittel meiner Gesamtposition von damals 60 Aktien für 325 Euro verkauft und habe in der Folgezeit jeweils Stop-Orders eingegeben. Das war zum Beispiel am 17.12. die Stop-Order auf 311 Euro, wonach die Aktie netterweise einen deutlichen Satz nach oben gemacht hat. In der Folge habe ich am 4. Februar die Stop-Order angepasst auf 340,80 Euro. Und am 4. Februar ging es ja darum, dann eben auch ein Niveau zu finden, wo gar nicht unbedingt ausgelöst werden wird. Und deswegen habe ich die 340,80 genommen, denn der Tiefkurs zu dem Zeitpunkt war einer, der einen neuen Tiefpunkt dargestellt hätte in der charttechnischen Gesamtentwicklung. Und das hat die Aktie dann eben auch gekonnt, ignoriert, ist weiter gestiegen in der Spitze auf 420 Euro und hat von diesen 420 Euro in der Spitze auf 349,60 einmal nachgegeben und danach ein zweites Mal diese 420 Euro erfolglos, muss man an der Stelle sagen, getestet und konnte sich dann eben auch dem gesamtnegativen Umfeld nicht komplett entziehen. Auch wenn der März zugegebenermaßen einigermaßen erfolgreich verlaufen ist. Dennoch hat die Aktie seit dem letzten Mal jetzt zumindest mal gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch abzugeben. Beim letzten Mal bot es sich dann gar nicht unbedingt an, beim Stock unbedingt was zu verändern, weil der gesamte Aufwärtstrend eigentlich noch intakt erschien. Hier ist es jetzt so, dass man hier so einen Tiefpunkt ausgemacht hat, der nach Möglichkeit nicht mehr unterschritten werden sollte. Hier sind es jetzt 349,60 Euro. Von daher will ich einen neuen Stockkurs hier anbringen bei 348 Euro. Und diese 348 Euro kann ich dann eben dadurch herstellen, dass ich hier sage, ich storniere eben diese alte Order. Und nachdem diese Order dann storniert ist, kann ich jetzt neu rangehen, hier beauftragen, ich möchte gerne verkaufen, ich möchte das an dieser Stelle am liquidesten Markt Xetra tun bei einer Stop-Order, gebe hier eine Stückzahl von nicht mehr 10, sondern 15 ein. Warum? Erzähle ich gleich. Lass die Order hier vorbereiten, füge den Stop-Kurs bei 348 Euro hinzu, sage ihm hier verkaufen, das wäre ein Verkaufserlös von 5.220 Euro, sage ihm, okay, das kannst du machen und jetzt ist diese nächste Stop-Order aktiv. Und man kann beispielsweise heute auch sehen, an diesem Tag, wie volatil dieser Wert ist. Bei den Market Insights, die ihr hier KI generiert seht, da steht dann Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Iran-Kriegs, treibt Bauwerte hoch, Tiefaktie erholt sich zusammen mit europäischem Bausektor. Ja, okay, das kann natürlich passieren, aber hier sieht man dann eben auch, wie die Aktie, die sich dann eben auf knapp 400 wieder erholt hatte. Wir können ja mal in den Wochenchart reingehen, wo wir dann im Bereich von auch Kurse sehen von 407 oder von 405 Euro. Wir sehen aber, wie schnell diese Hoffnung auch immer wieder verfliegt. Und ich halte Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Iran-Krieges im Grunde genommen auch für wischiwaschi. Der US-Präsident hat sich da selber mal wieder in eine ziemlich missliche Lage bewegt und kommt da nicht so richtig raus. Ich glaube nicht, dass das so schnell verbesserbar ist und will bei der Gelegenheit dann eben auch noch auf was anderes hinweisen. Die Hochtiefaktie ist aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 28,4 Milliarden Euro bewertet und sie notiert im Moment bei einem Ist-KGV von über 31, was Miguru-Fokus angibt. Eine solche Value-Darstellung hat immer einige Schwächen. Da könnte ich jetzt locker 5 Minuten drüber reden. Von daher würde ich sie nicht hundertprozentig ernst nehmen an jeder Stelle, aber es ist zumindest mal ein Indikator, wo man mal dazu verleitet werden könnte, hinzugucken und sich anzuschauen, was ist denn hier eigentlich gerade los? Und hier sieht man eben im Moment, dass der aktuelle Preis höher als das ist, und zwar 162% höher als das ist, was Guru Focus als Fair Value im Rahmen eigener Kalkulationen, die im Wesentlichen historische Preis- und Bewertungsniveaus sind, so ausrechnet. Das eigentlich Interessante hier ist aber aus meiner Sicht, dass auch wenn ich in die Zahlen hier reingucke und beispielsweise mal dann in die Valuation Ratios reinschaue, ich bei einem PI selten in diesen Niveaus mich aufhalte. Ja, es gibt mal eine 60, aber das ist dann in der Regel nicht besonders lange der Fall. Dann verändern sich einige Sachen. Und im Grunde genommen ist es im Moment so, dass die Aktie schon sehr, sehr ambitioniert bewertet erscheint, auch wenn sie ein sogenanntes Future EPS Growth Rate Ratio oder die Ratio, sondern einen Prozentsatz hat von knapp 40%. Denn die Gewinne im Vergleich zum Jahr 25, wo 7 Euro erreicht wurden, sollen auf 13,42, 16,36, 19,05 Euro steigen. Das ist sehr ordentlich, das ist zweifelsohne auch eine tolle Leistung. Aber wenn das Unternehmen das schafft, dann wäre diese Baufirma, die ja auch schon in der Tat einiges an Hoch und an Tiefs erlebt hat, mit einem 23,1er KGV bezogen auf den 27er Gewinn bewertet. Und da muss ich dann ehrlich sagen, dass in dieser Gesamtgemengelage, dass eigentlich jetzt verschiedene Investitionsherde schon klar sind, verschiedene aber auch ein bisschen unsicher werden und man in so einen Phasen auch immer mal damit rechnen muss, dass bestimmte Projekte nicht so zustande kommen, bin ich hier im Moment der Meinung, dass diese Aktie aktuell trotz dieser Schwankungen, und ich würde natürlich diese Aufzeichnung jetzt lieber bei einem Kurs von 400 Euro durchgeführt haben, bin ich in einer Situation, wo ich sage, aus meiner Sicht ist das ein Punkt, wo man sich dann auch mal von einem Wert trennen kann. Und vor diesem Hintergrund der sehr, sehr hohen Bewertung mache ich es mit den verbleibenden, mit den nicht mit einer Stop-Loss-Order versehenen Aktien hier jetzt so, dass ich bei diesen 25 Aktien sage, die möchte ich ganz gerne verkaufen und die möchte ich vor allen Dingen auch dazu nutzen, um dann mal im Immobilienaktienportfolio ein bisschen dahingehend nachzuschauen, was ich stattdessen eigentlich kaufen kann und wo ich vielleicht auch mal so die ein oder andere Angleichung vornehmen kann. Und deswegen fliegen jetzt 25 Aktien zu einem Limitpreis von 370,40 Euro an die European Investor Exchange. Und dann gucken wir einfach mal, wie schnell diese Order hier auch ausgeführt wird und wie das dann so läuft. Aber hier zumindest schon mal die Entscheidung hoch-tief ist jetzt für mich auf dem Level eines Verkaufs. Es bleibt eine Restposition drin, weil es ja durchaus sein kann, dass dieser Wert weiter steigt. Und ich habe ja auch gar kein Problem, wenn die Aktie auf 420, auf 450 geht. Ich werde dann für die restliche Position jeweils dieses Level dann auch wieder nachjustieren. Ich werde aber mit einem Betrag auch noch etwas anderes machen, der mir ja zufließt und den ich jetzt an Liquidität habe, wo ich so ein bisschen diese Liquidität, die ich habe, ausnutzen will. So, ein paar Minuten später war es dann in der Tat auch soweit, dass dieser Kauf durch ist. Ich jetzt also noch die 15 Aktien drin habe, aber ich mich gleichzeitig auch frage, was passiert eigentlich, wenn ich für 348 auch noch die gesamte Position verkaufen würde? Wie könnte ich denn dann noch agieren, wenn ich noch keine Alternative zur Hoch-Tief-Aktie habe oder vielleicht auch bereit wäre, zu einem etwas ermäßigten Kursniveau von, sagen wir mal, 300 diese Aktie wieder zu kaufen? Dafür habe ich im Vorgriff zu dieser Sendung mal bei Arriva die Zertifikatesuche angeschmissen und bin da eben in einer Situation, wo ich von den bei Scalable verfügbaren Emittenten ausschließlich von HSBC Angebote bekomme, was für mich deswegen immer ganz praktisch ist, weil ich bei HSBC und diesen Aktien dann eben weiß, dass ich eine effektive Lieferung habe. Ich habe mir dann dieses Produkt vor dem Hintergrund auch mal genauer hier angeschaut. Also hier seht ihr, dass ich in der Tat eine physische Lieferung erhalte. Und das Wichtige bei diesem Produkt ist Folgendes. Es ist ein Discount-Zertifikat, also ein Produkt, was mir eine Teilhabe an der Aktie bis zu einem bestimmten Kursniveau ermöglicht. Hier ist dieses Kursniveau von 300 Euro, wo wir im Moment deutlich drüber liegen. Weil ich alles an Kurssteigerung oberhalb der 300 aber weggebe, bekomme ich einen Rabatt auf diese Aktienpartizipation bis 300 und muss für diese Partizipationsmöglichkeiten nur 289,25 bezahlen. Also die Partizipationsmöglichkeit an der Kursentwicklung der Hochtiefaktie bis 300 Euro voll teilzunehmen. Wenn es nach unten geht, nehme ich da auch voll teil. Aber durch diese Ermäßigung beim Einkauf bin ich in der Situation, dass ich auch bei einem Kursrückgang von 370 Euro auf 300 diese 300 Euro zurückerstattet bekommen würde und nur dann die Aktie eingebucht bekäme, wenn sie am Bewertungstag, das ist hier der 19.06.2026, also nur 3 Monate in die Zukunft, eben darunter notiert. Normalerweise gibt Arriva hier eigentlich auch Kennzahlen aus, aber es ist 21.10 Uhr, da arbeiten bestimmte Maschinen nicht mehr. Deswegen habe ich nochmal schnell auf der Website von HSBC nachgeguckt. Hier ist es also so, dass diese im Moment diesen Briefkurs von 289,17 Euro auf die 300, das entspricht einer prozentualen Ertragschance von 3,75% und bezogen auf die nur 2,5-monatige Laufzeit, die ich hier habe, entspricht es einer Seitwärtsrendite von 15,5%. Sodass ich hier eben sage, dieses Wertpapier würde ich jetzt ganz gerne in mein Depot mit dazu kaufen und bin dann eben auch bereit, wieder über dieses Vehikel in die Hochtiefaktie möglicherweise zu investieren auf Basis der Erlöse, die ich ja durch einen eventuellen Verkauf bei 348 mache. Also hier nutze ich quasi die Differenzmöglichkeiten und sage, das wäre für mich eine interessante Möglichkeit. Und ich habe die Zeit bis Juni dann auch in meinen Augen ganz attraktiv überbrückt. Ich sage dann hier, dass ich, wenn ich das mache, dass ich das sehr, sehr gerne dann auch mit 20 Aktien wieder mache, also nicht den 15, die ich im Moment für 348 mit einer Stop-Order versehen habe, sondern dann zu dem niedrigeren Kurs auch gerne wieder 20 kaufe. Und deswegen kaufe ich jetzt 20 Discount-Zertifikate auf Hoch-Tief mit einem Cap von 300 und einer Laufzeit bis Juni 2026. Und dieser Kauf ist dann ausgeführt und damit ist das Hoch-Tief-Kapitel an der Stelle auch erstmal beendet. Verkauf der Positionen wegen einer historisch sehr, sehr hohen Bewertung. Nochmal, es ist ein Ist-KGV von 31,5. Es ist ein 27er-KGV von 23. Da müssen dann aber die ganzen Projekte bei einem Baukonzern auch wirklich schon klappen. Das erscheint mir ein sehr, sehr optimistisches Kursniveau, insbesondere in dem aktuellen geopolitischen Umfeld. Und vor dem Hintergrund jetzt 25 Aktien verkauft, 15 Aktien mit einer Stop-Order versehen und die Bereitschaft bei 300 zumindest 20 wieder über ein Discount-Zertifikat in das Depot eingebucht zu bekommen, wenn der Kurs unter 300 ist. Und wenn er über 300 ist, dann habe ich mit diesen 5.500 investierten Euro eine annualisierte Rendite von 15,5% in diesem Zeitraum macht oder eben 3,75%. Und das ist für mich dann eben eine Konstruktion, wo ich sage, da macht der Einsatz von Discount-Zertifikat hervorragenden Sinn. Und ja, was ihr dazu denkt, könnt ihr mich gerne wissen lassen.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Und dann komme ich zu einer Aktie, die wir erstaunlicherweise sehr, sehr selten bei Echtgeld TV hatten. Und wo ich mal wieder zu einem Aufruf komme für die Fans und für die Menschen von euch, die von dieser Aktie tiefgehend positiv überzeugt sind, mir da bitte mal gerne in die Kommentare, noch lieber aber in einer kleinen nennen wir es mal privaten Investmentanalyse an hallo@echtgeld.tv eine Mail zu schreiben, warum die McDonald's-Aktie im Moment aus deiner Sicht ein Kauf ist, der auf dem Bewertungsniveau das Geld wert ist. Denn das scheinen ja viele von euch zu denken. Denn in der vergangenen Woche kam der wöchentliche Newsletter von Scalable Bits and Pieces bei mir an. Und da gucke ich immer ganz gerne deswegen rein, weil ich schaue, was habt ihr eigentlich so gekauft? Und auf Platz 1 in dieser Liste stand die McDonald's-Aktie. Und da dachte ich, okay, das gucke ich mir nochmal an, wie es dazu auf einmal kommt. Und die hatte ich da längere Zeit nicht gesehen. Und da kommt's ja, ist es ja auch manchmal so, wir kommen heute noch zu einer anderen M-Aktie, die in dieser Liste dann auch aufgekommen sind, wo ich dachte, die muss ich mir wirklich mal angucken. Aber hier ist es eben eine Situation, wo ich gedacht habe, die gucke ich mir mal an, weil die für mich so ein Wertpapier ist. Ja, die ist mir in der Regel zu teuer. Dann finde ich sie auch nicht so unbedingt kernsympathisch. A, wegen der gesamten Fastfood-Geschichte. B, aber auch wegen der Gründungsgeschichte, die ihr in The Founder, einem exzellenten Film mit Michael Keaton, mal nachgucken könnt. Aber dabei auch lernt, was der Ray Kroc für ein Crook im Grunde genommen war, wie er die McDonald's-Brüder damals abgezogen hat. Also von daher ist es so ein Unternehmen, zu dem ich irgendwie nicht so eine positive Bindung aufbauen kann. Aber es kann ja jemand von euch geben, der zu McDonald's eine total positive Bindung als jemand, der dorthin geht, als vor allen Dingen aber Investor hat und der im Moment eben auch der Meinung ist, dass dieses Unternehmen jetzt, aus welchen Gründen auch immer, ein Kauf ist. Denn bei dem, was ich mir angeguckt habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es mal wieder nicht vernünftig nachvollziehen kann. Hängt auch damit zusammen und deswegen bin ich auch so ein bisschen in die Free Cash Flow Entwicklung reingegangen, dass es ja hierbei eigentlich um so dieses berühmte Immobilienunternehmen mit angeschlossener Burgerbräterei ist. Aber so dem subjektiven Charakter ist es eben ein Unternehmen, was im Restaurantbereich tätig ist. Und damit sage ich dann trotzdem ganz stupide, ich gucke mir dieses Unternehmen natürlich auch vor dem Hintergrund seiner Kennzahlen im KGV-Bereich an. Und das Schöne bei McDonald's ist ja, dass sie in der Tat eine ganz, ganz tolle Historie haben. Und wenn ich hier eben jetzt so nachgucke, dann schüttelt es mich schon ein bisschen, weil ich in der Tat in den letzten 10 Jahren auf Basis von M-Wert nicht einmal ein Niveau habe, wo ich sage, naja, also für so ein Ding, klar, qualitatives Unternehmen, um Gottes Willen, die ganzen Chancen im Bereich von Automatisierung sind mir natürlich auch bekannt, aber trotzdem würde ich bei so einem Unternehmen nicht bereit sein, mehr als ein 15er KGV zu bezahlen. Und das ist vielleicht im Jahr 2010 mal möglich gewesen, im Jahr 2012, wenn man sich das Ganze mal mit Hoch-Tiefkursen anguckt. Aber ein Ist-KGV von 26 oder, ich habe ja in dieser Sendung schon mal bei Hoch-Tief das 27er KGV angeführt, das 27er KGV, also das prognostizierte 27er KGV von McDonald's, ist günstiger als das von Hoch-Tief. Es ist nur 21,5. Aber auch bei 21,5 frage ich mich dann schon so ein Stück weit, warum soll ich denn in ein solches Unternehmen investieren, was zwar mit einem Wachstum und auch dem ein oder anderen an Restrukturierungs- oder Automatisierungsfantasie aufwartet, aber wo ich nicht verstehe, warum ich diese Aktie im Moment kaufen sollte. Und wie gesagt, mir sind viele der Pro-Argumente bekannt, aber ich würde sie gerne von jemandem von euch lesen und dann gerne auch von jemandem von euch hören. Denn der Beitrag, der bei Ute und bei Luisa, um diese Aufgabe gleich mal an die Kolleginnen outzusourcen, der Beitrag von euch, der bei Ute und Luisa am besten ankommt, der wird dann mal bei Echtgeld eingeladen und den schalte ich dann gerne mal auch digital dazu. Also ihr könnt auch in Berlin vorbeikommen, aber gerne schalte ich den dann digital dazu und dann können wir das ja mal zusammen erörtern, damit wir auch den positiven Stimmen pro McDonald's eine Chance geben. Ich werde diese Aufgabe auch einem Jonathan Neuscheller, mit dem ich jetzt in den nächsten Tagen nochmal telefoniere, mit auf den Weg geben. Aber ich habe auch gerne jemanden von euch mal mit dabei. Wenn jemand Lust hat, also gerne mal einen Einseiter dazu schreiben, was sind die starken Argumente, die für ein Investment in McDonald's aktuell bei einem Kurs von $310 sprechen, bei einer Marktkapitalisierung, die dieses Unternehmen hat, von 220 Milliarden und einem Enterprise Value von 274 Milliarden, was dann gleichbedeutend damit ist, dass da 54 Milliarden Nettoschulden eben auch noch irgendwo umwahren. Das muss nicht unbedingt schlimm sein, aber es ist zumindest mal etwas, wo ich mich eben in der Gesamtbetrachtung frage, ist das ein Jetzt-kann-man-mal-Moment? Und wie gesagt, wir kommen in dieser Sendung noch zu einer Aktie, wo ich zum ersten Mal überhaupt bei Echtgeld TV, bei diesem Unternehmen, und es ist ein großes, sage, jetzt kann man mal. Würde mich interessieren,
was hier für euch dafür spricht. Und damit soll es zu dieser Aktie gewesen sein. Und wir kommen bei der Gelegenheit zur Position 4 der meistgekauften Aktien in der letzten Woche, also in der Woche, die am 27. März geendet hat bei Scalable. Das war ein alter Bekannter im Echtgeld-TV-Portfolio, nämlich die Alphabet-Aktie. Und die Alphabet-Aktie, das ist besonders schön deswegen, weil wir jetzt in dem Jahreschart von Scalable hier sehen können, dass die vor einem Jahr quasi auf dem Höhepunkt der Skepsis ihr gegenüber angekommen war und der Kurs umgerechnet bei einem Niveau von unter 140 Euro notiert hat und in der Zwischenzeit dann in der Spitze auf 293 Euro gestiegen ist und von da aus jetzt etwa 20% zurückgekommen ist. Denn seit Ende des Jahres sind ja so ein paar Dinge mit hinzugekommen, die diese gesamten AI-Investitionen auch, naja, sagen wir mal, in gelegentlich etwas schattigerem Licht erscheinen lassen. Und dem konnte sich die Aktie dann eben auch nicht entziehen. Und natürlich bin ich bei einer Alphabet-Aktie immer auch in der Situation, als jemand, der auch selbst investiert ist, in der absoluten Bewunderungshaltung vor diesem Unternehmen, was wir hier in der Topline sehen könnt, von 2010 29 Milliarden auf Dezember 25 402 Milliarden US-Dollar Umsatz eine brachiale Steigerung hingelegt hat, die effektiv natürlich zum Niederknien lässt. Das Ganze ging mit einer sensationellen kontinuierlichen Profitabilität in den letzten Jahren, auch mit einem spürbaren Ausbau der Profitabilität auf jetzt knapp 33% Nettorendite. Und von daher reden wir hier natürlich über ein absolutes Top-Unternehmen, was aber im Moment auch auf einem ganz ambitionierten Price-Earnings-Niveau auf der einen Seite notiert und auf der anderen Seite eben auch auf einem Niveau ist, wo man zumindest mal so ein paar Fragezeichen ranstellen kann. Und ich das hier auch tun will, weil ich eben noch eine andere Aktie gefunden habe, die aus meiner Sicht im Moment attraktiver gepreist ist als eine Alphabet. Für mich sehr überraschend, dass es dazu kommt. Durch den Kursrückgang der letzten Wochen notiert die Aktie nicht mehr auf dem 34er KGV, was es noch bezogen auf die Kursdaten von Ende 25 hatte, sondern mittlerweile auf einem 30er KGV. Wenn man das Ganze dann in die Ist-Betrachtung überträgt für dieses Jahr, dann ist dieses KGV eben so bei 25. Und wir sind jetzt wieder im Jahr 2027. Da soll das KGV bei 20,5 liegen, was in Anbetracht des zukünftigen Gewinnwachstums von Guru Focus ausgerechneten 18,76% und von mir errechneten 20,9 bezogen auf die letzten 5 Jahre oder 19% bezogen auf die letzten 3 Jahre, dann eben schon mal eine faire Bewertung darstellt. Wenn man daran glaubt, dass dieses ganze Thema AI sich so kontinuierlich auch nach oben entwickelt, dass aus diesen ganzen Investitionen, die in hohem Maße ja getätigt werden, von allen der Magnificent Seven beziehungsweise dem einen oder anderen Profiteur in Form von Nvidia, denen gelingt es ja, das entsprechend zu monetarisieren. Zumindest glauben da viele im Moment noch dran, dass es dem Unternehmen gelingt. Hier ist es also eine Situation, wo ich zumindest mal die Frage in den Raum stelle, wie sehr ist der Optimismus gerechtfertigt und will ich in diesem Unternehmen dann weiterhin investiert bleiben? Und ganz grundsätzlich beantworte ich die Frage mit einem ganz klaren Ja. Das heißt, in meinem anderen Depot, wo ich in der Tat auch eine größere Alphabet-Position auch noch habe, da werde ich diese Position auch beibehalten. Aber bei der Position, die ich hier bei Echtgeld TV habe, die 138% im Plus ist, will ich sie diesmal ausdrücklich wegen einer für mich attraktiver erscheinenden Alternative hier, jetzt und heute
komplett verkaufen. Ich habe es ja schon mal getan zu einem früheren Zeitpunkt, als die Aktie in diese Höherbewertungsphase reinlief und sie einfach nur ein Stück zu hoch gewichtet war in meinen Augen. Jetzt ist sie im Grunde genommen fair gewichtet. Aber ich bin ja in der Situation, dass ich durch meine Gesundheitsinvestments im Moment quasi keine freie Liquidität habe. Und da ich euch ja gesagt habe, ich habe noch eine andere M-Aktie, die ich für attraktiver bewertet halte, bin ich jetzt eben mal in der Situation, dass ich dann diese Position zumindest erstmal verkaufen will. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die Alphabet irgendwann hier auch wieder mal im Depot sehen werden. Wollte aber hier diesen Verkauf jetzt einfach so durchführen, dass ihr dabei seid und auch euch da gerne dran reiben könnt, mir auch gerne sagen könnt, dass ihr das für einen schweren Fehler haltet, denn auch nach meiner eigenen Argumentation, 27er KGV von 20,5, Gewinnwachstum, was auf einer 5-Jahres-Ebene und auf einer 3-Jahres-Ebene erwartet wird mit knapp 21 oder mit 19%, ist ja eine absolut adäquate Bewertung. Ja, unter Price-Earnings-to-Growth-Verhältnissen und so weiter. Und es gibt auch ein paar andere Argumente, wie prognostizierte Umsatzsteigerungen. Ja, also wenn ich mir angucke, wie sich die 27er-Schätzungen seit Juli 2025 bis März 2026 erhöht haben, das ist schon beeindruckend. Im Juli 2025 wurden für das Jahr 2027 471 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Jetzt sind es 543. Der Gewinn wurde damals bei 11,53 erwartet. Jetzt sind es 13,34 Dollar. Also von daher, grundsätzlich macht das Unternehmen vieles richtig. Ich habe nur in den letzten Tagen auch einiges darüber gelesen, über diese ganzen Investitionen und bin im Grunde genommen über eine Oracle-Aktie zu diesem ganzen Thema der KI-Investition gekommen, wo ich gesagt habe, ich gucke da lieber mal rein und fühle mich in der Tat bei der Alphabet-Aktie nicht mehr so wohl. Deswegen erstens, weil ich befürchte, dass diese Gewinnsteigerungen so nicht kommen werden und dass es die eine oder andere Warnmeldung geben wird, dass Dinge sich verzögern. Zweitens, weil eine Alphabet im Gegensatz zu einer schon angesprochenen M-Aktie eben nicht die Möglichkeit so einfach hat, auf Basis eines bestehenden Abonnentengeschäfts mit Kunden, die für Software gewohnt sind zu bezahlen, mehr Gelder zu erlösen. Also die Gemini-Monetarisierung ist das eine, aber eben auch das ganze Office-Paket, was eine Alphabet ja anzubieten in der Lage ist, ist eben das andere. Und da unterstelle ich, dass das eben nicht so gut funktionieren wird, wie es notwendig sein wird, weil ich irgendwie doch den Eindruck habe, dass irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft dieses Thema reduzierter Suchmaschinenumsatz auch bei Google Einzug erhalten wird. Und spätestens dann hat Alphabet ein Problem. Und auch wenn ich es für ein ganz tolles Unternehmen halte, ist das für mich ein Punkt, wo ich an der Stelle sage, da verabschiede ich mich und bin total gespannt auf eure Meinung und auf eure anderen Sichtweisen, die ich mich freue, in den Kommentaren am Osterwochenende und danach zu lesen.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzer Hinweis auf unseren Sponsor Scalable Capital. Die haben ein neues Feature, das für alle Eltern spannend sein dürfte. Kinderdepots. Ihr könnt jetzt also auch für eure Kinder ein Depot eröffnen, um frühzeitig den Grundstein für den Vermögensaufbau zu legen. Scalable wird damit zum Broker für die ganze Familie, zu sensationellen Konditionen. Alle Details dazu findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
So, und jetzt sind wir bei der letzten Aktie der heutigen Ausgabe angekommen, bei der schon vielmals angesprochenen M-Aktie und bei der Aktie, von der ich bisher immer gesagt habe, dass sie mir zu teuer ist. Und auf einmal notiert sie bei einem 27er KGV von 19,1, beziehungsweise wenn man es ganz korrekt durchrechnet, von 17,6. Und die Aktie, über die ich hier rede, ist natürlich nicht die McDonald's, eure Kaufaktie bei Scalable Nummer 1 in der Woche bis zum 27.03., sondern es ist eure Nummer 5 aus der Vorwoche bis zum 20.03. Denn da tauchte auf einmal die, ihr werdet es erraten haben, Microsoft-Aktie in der Top-Liste der Käufe auf. Und da dachte ich, ach, die ist doch schön runtergekommen, so wie ich es monatelang immer versucht habe, herbeizureden. Jetzt hat sie sich endlich mal dran gehalten. Das ist doch mal eine gute Gelegenheit, sich diesen Wert anzuschauen. So. Und dann schaut man darauf. Und man kommt ja nicht vorbei, bei den schon angesprochenen Schwächen der Guru-Focus-Value-Bewertung eben zu sehen, okay, also im Bereich dessen, was sie normalerweise offenbar wert ist, notiert sie im Moment deutlich darunter. Also dass das Guru-Focus bei so einem Titel wie einer Microsoft-Aktie selber sagt, significantly undervalued, da, das kommt jetzt nicht so oft vor. Und von daher war dann eben der typische Einstieg in die Zahlen wieder das ganz normale Thema, sich damit auseinanderzusetzen, wie es eigentlich aussieht. Und es sieht wie folgt aus. Microsoft notiert aktuell bei 363 US-Dollar und das entspricht einer Marktkapitalisierung von 2,7 Billionen US-Dollar. Der Enterprise Value liegt leicht darunter. Das heißt, man hat eine klein erscheinende Netto-Liquidität, die sich aus der Differenz von 2,7 zu 2,66 ergibt. Das sind dann also 0,04 Billionen Dollar. 0,04 Billionen klingt gar nicht so viel, ne? Aber 40 Milliarden klingt schon nach einer ganzen Menge. Und 40 Milliarden ist im Moment eben die Cash-Position, die eine Microsoft da so mit sich rumträgt und die es ihr eben auch ermöglicht, die eine oder andere spontane Übernahme auch im finanzintensiven Bereich durchzuführen. Aber das ist gar nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist in der Tat die deutlich heruntergekommene Bewertung. Ihr habt es bei Softwareaktien vielfach ohnehin mitbekommen. Natürlich gibt es da eine ordentliche Skepsis und es gibt ja auch die Bandbreite der Möglichkeiten, die ich euch beim letzten oder vorletzten Mal, wo ich diese Aktie besprochen habe, dargestellt habe. Denn damals war Microsoft schon auf dem Weg, günstiger zu werden, aber sie war immer noch nicht günstig genug. Man konnte schon damals beide Szenarien aufmachen. Microsoft kann ein totaler Profiteur von KI sein, weil sie über eine bestehende Abonnentenschaft verfügen, die ohnehin jeden Monat seine Office-Pakete bezahlt und dafür bereit ist, dann eben auch mit entsprechenden KI-Lösungen, wie bei PowerPoint, die bei Word, die bei Excel, die in Outlook vernünftig weiterhelfen, zusätzliches Geld zu bezahlen. Die KI-Leistungen werden auf Basis der im Moment eben nicht kostendeckenden Erlöse und schon gar nicht der kostendeckende Erlöse, wenn man sich anschaut, was da im Moment gerade noch investiert wird. Die KI-Preise für die Nutzung werden in den nächsten Monaten und Jahren steigen müssen. Wahrscheinlich sogar deutlich steigen müssen. Und in dieser Gemengelage ist eine Microsoft eigentlich optimal aufgestellt, weil es bei Microsoft nur ein Hinzuklicken bedeutet wird. Und es ist vermutlich auch einigermaßen egal, ob ihre sehr, sehr enge Anbindung an OpenAI, den Bereitsteller oder der Firma hinter ChatGPT, ob sie damit auf dieser Lösung basierende Dinge einführen oder im Zweifelsfall auch irgendwann, weil sie erkennen, dass andere Softwaren geeigneter sind, das zu erreichen, in diese investieren. So. Und vor dem Hintergrund ist das eigentlich die Aktie, die bei einem Rollout in die Arbeitswelt, in die White-Collar-World von künstlicher Intelligenz der naturgegebene Profiteur ist. Jetzt muss man gleichzeitig auch dazu sagen, das ist gleichzeitig auch der Teil, wo man betroffen von KI sein wird. Denn gerade im Bereich White-Collar gehört im Moment nicht allzu viel Negativfantasie dazu, davon auszugehen, dass die Anzahl der Jobs in den nächsten Monaten und Jahren sehr schmerzhaft fallen wird und dass damit auch die Gesamtlizenzen möglicherweise zurückgehen können von Microsoft. Aber zumindest ich gehe eher davon aus, dass es genau diesem Unternehmen wahrscheinlich am ehesten gelingen kann, diese zurückgehenden Einzellizenzen mit steigenden KI-Preisen umsatztechnisch auszugleichen und möglicherweise sogar mit einem Wachstum aus dieser ganzen Nummer herauszugehen, weil diese gesamte Office-Suite im Grunde genommen keiner verlassen will. Und da im White-Collar-Bereich vielfach eben auch die mittelalten bis älteren eher aufgrund von Berufserfahrung Profiteure sein werden und die aber in der Microsoft-Welt eingeübt sind, gehe ich davon aus, dass dieses Unternehmen dabei besser rauskommt, als es im Moment bei einigen offenbar die Annahmen hat. Die Aktie steht im Moment bei 363 US-Dollar. Der höchste Kurs, den Microsoft in den letzten Monaten hatte, war 555 US-Dollar. Wir sehen hier also ein Unternehmen, dessen Kurs in den letzten Monaten um ein Drittel nachgegeben hat. Und das ist noch gar nicht so lange her. Diese 555, das war so im Dezember des Jahres 2025. Also es ist ein Quartal her. Ein Drittel weniger im Zuge dieser gesamten Software-Skepsis, die sich in diesem Zeitraum auch nochmal besonders manifestiert und auch Microsoft erfasst hat. Die Microsoft-Aktie notiert im Moment bei einem KGV von 23,7. Das 27er KGV beträgt 19,1, wenn man den Gewinn, der für Juni 27 unterstellt wird, hinterlegt. 19,01 Dollar. Wenn man aber das arithmetische Mittel aus den für 2027 und 2028 jeweils ja Juni erwarteten Gewinn nimmt, was ja dann fairerweise dem Dezember 2027 entsprechen würde, dann fällt dieses 27er KGV sogar auf 17,6. Und so ein KGV gab es in der Vergangenheit jetzt in der Tat nicht so oft, insbesondere nicht mehr, seitdem Microsoft dieses gesamte Abo-Geschäft für sich entdeckt hat. Es ist einer der größten Abo-Anbieter der Welt. Im Softwarebereich würde ich davon ausgehen, dass es nichts Größeres gibt als Microsoft. Das Unternehmen hat sich als hochgradig resilient auch in der Vergangenheit erwiesen. Es ist ein absoluter KI-Player und vor dem Hintergrund ziehe ich an dieser Stelle eine günstige als Alphabet bewertete Aktie namens Microsoft dem Alphabet Investment eben vor. Bin davon selber in der Vorbereitung wirklich überrascht gewesen, bedanke mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei den Leuten, die in der Woche bis zum 20.03. dafür gesorgt haben, dass diese Aktie auf Platz 5 bei den Scalable Top-Käufen gekommen ist. Denn das war so der Auslöser, sich das anzugucken und sich mit dem Thema auch dann mit einer Alphabet nochmal zu beschäftigen, wurde insbesondere ausgelöst durch einen Artikel im Handelsblatt, der die Gesamtlage bei Oracle ein bisschen kritischer dargestellt hat. Aber hier ist es jetzt eben eine Möglichkeit, aus meiner Sicht mal in die Microsoft-Aktie zu investieren. Denn wie gesagt, dass ich sie als preiswert aus meiner Sicht und vor der historischen Betrachtung sehe, kam jetzt in der Vergangenheit, glaube ich, noch nicht einmal vor. Bisher hieß mein Verdict bei der Aktie immer zu teuer und jetzt ist es in der Tat so, dass ich das erste Mal in meinem Leben in der Tat auch die Microsoft-Aktie kaufe. Und bevor ich das mache, können wir uns das Ganze auch nochmal, das ganze Drama auch nochmal hier im Chart angucken. In der Spitze war die Aktie in der Euro-Betrachtung eben bei 483 Euro im Juli des Jahres 25 und Ende 25 waren es dann die 466, damals noch zu einem etwas höheren Dollarkurs als heute. Und naja, jetzt greife ich eben einfach mal zu und sage, die 2400 Euro, die ich eben durch den Verkauf eingenommen habe, die kann ich auch wieder reinvestieren. 7 auf einen Streich ist zwar der Titel eines schönen Märchens geworden. Für die Podcast-Zuhörer, ich kriege gerade angezeigt in der Scalable Order Maske, dass ich 7 kaufen soll. Ich mag aber 8 trotzdem lieber. Das sind jetzt 2500 Euro. Das ist auch in Ordnung. Ich arbeite jetzt hier in der Tat bei dem Wert ohne Limit, weil ich hier davon ausgehe, dass ich kein wirkliches Kursrisiko habe und bin damit am 30.03. In der Tat, wenn ich das richtig weiß,
das erste Mal überhaupt in eine Microsoft investiert. Was natürlich dummerweise nicht ansatzweise bedeutet, dass diese Aktie jetzt ihren Kursrückgang beendet hat. Es kann eben durchaus auch sein, dass wir hier auf einmal noch auf ein 27er KGV von 15 oder auch von 12 fallen. Aber dann kann ich so eine Position auch sehr gerne nochmal aufstocken. Würde mich darüber vermutlich freuen, würde dann die Position auch im anderen Depot vermutlich nochmal ein ganzes Stück größer machen und bin jetzt total gespannt, wie ihr jetzt selber die Microsoft-Aktie sieht und freue mich wirklich sehr auf wahnsinnig vielen Input, warum es aus eurer Sicht ein totaler Fehler war, so pessimistisch zu sein, was die Hochtief-Aktie anbelangt. Das heutige höchste 27er KGV bei einem Bauwert, 23,7. Ich bin auch interessiert daran zu erfahren, warum ihr eine McDonald's-Aktie, deren Kursgewinnverhältnis für das Jahr 2027 auch höher erwartet wird als das von der Microsoft und von der Alphabet. 21,5 war es bei McDonald's. Wie ihr das ganze Thema Alphabet seht, na, das wird spannend, das wird wahrscheinlich auch nicht so ganz konfliktfrei ausgehen, weil ihr da schon sagen werdet, versteht ihr nicht, warum ich das verkaufe, aber die kurze Antwort war, es werden auch noch ein paar andere Aktien verkauft werden. Und wenn ich mich in den Magnificent Seven eben dann entscheiden muss, da muss ich auch mal sagen, wenn ich eine Microsoft für die preiswerte Aktie da halte im Moment, dann muss ich eine andere auch mal verkaufen. Das kann dummerweise dann eben auch meine Alphabet treffen, die ich für ein tolles Unternehmen halte und die, wie gesagt, noch in etwas höherer Gewichtung in einem anderen Depot von mir enthalten ist. Also von daher geht es hier einfach darum, mit der Liquidität, die ich eben hier habe und die einfach beschränkt ist, vernünftig umzugehen. Ja, und natürlich interessieren mich auch eure Gedanken zu Microsoft. Ob ihr die selber schon habt, ob ihr die im Moment für auch viel zu günstig haltet oder ob ihr sie immer noch für zu teuer haltet und wo euer Einstiegsniveau liegt. Da bin ich gespannt drauf und freue mich ansonsten, wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das Ganze aber wie üblich mit dem entsprechenden Vorabwunsch. Bleibt gesund und erst dann macht euch Gedanken darüber, wie ihr investiert bleibt und was ihr so macht. Und wenn das alles so der Fall ist, dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder bei Echtgeld TV zu begrüßen. Wieder aus Kabarete, denn ich bleibe noch ein bisschen hier. Macht's gut.